Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Telefonkonferenz anlässlich der Veröffentlichung unserer Geschäftszahlen für die ersten 9 Monate 2020. Mit mir im Raum sind heute unser Vorstandsvorsitzender, Herr Dr. Frank Hiller, und unser Finanzvorstand, Dr. Andreas Strecker. Herr Dr. Hiller wird Ihnen zu Beginn ein allgemeines Update zur Unternehmensentwicklung und einen Überblick der Highlights des Berichtszeitraums geben. Herr Dr. Strecker wird Sie im Anschluss daran durch die wichtigsten Finanzkennzahlen führen. Am Ende der Telefonkonferenz stehen Ihnen beide Vorstände im Rahmen unserer Q&A-Session wie immer für Ihre Fragen gerne zur Verfügung. Lassen Sie mich noch kurz hinzufügen, dass diese Telefonkonferenz aufgezeichnet wird und ein Replay anschließend auch auf unserer Website verfügbar sein wird. Bevor ich nun das Wort übergebe, möchte ich Sie noch auf unseren Haftungsausschluss hinweisen, den Sie ebenfalls in unserer Präsentation finden. Hiermit übergebe ich nun das Wort an unseren CEO, Dr. Hiller.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unseren Geschäftszahlen Q1 bis Q3 2020. Ich werde zunächst Ihnen einen Überblick geben und auf strategische Themenstellungen eingehen. Zunächst einmal sehr positiv, wir haben die Talsohle in Q2 durchschritten und hinter uns gelassen. Q3, hier gab es eine deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses. Wir haben das Thema Rückstellung für Restrukturierung noch drin, aber dementsprechend sehen Sie eine deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses und wir gehen davon aus, dass auch Q4 eine weitere Verbesserung des operativen Ergebnisses ergeben wird. Somit können wir positiv nach vorne schauen, haben die Talsohle durchschritten. Es ist jedoch erkennbar, dass wir doch einen längeren Zeitraum benötigen werden, um das Vorkrisenniveau wieder marktseitig zu erreichen. Wir fahren mit unserer Strategie, langfristigen Strategie konsequent weiter. Hier ist ja ein Schwerpunkt der Ausbau unseres profitablen Servicegeschäftes. Hier konnten wir gute Fortschritte machen, auch durch eine Akquisition, die wir getätigt haben zu Beginn von Q4 2020, die Deutz Austria GmbH. Damit erreichen wir einen direkten Marktzugang in Österreich, in der Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. Weiterer Schwerpunkt, strategischer Schwerpunkt ist unsere China-Strategie, auf die ich auch nochmal im Weiteren eingehen werde. Wir haben konsequent an den Kosten gearbeitet. Hierzu haben wir das Programm Transform for Growth aufgesetzt, kommen hier gut voran und auch die Erfolge in Q3 sind im Wesentlichen den Kosteneinsparungen geschuldet. Wir sehen eine entsprechende Markterholung. Ich werde darauf später nochmal eingehen, aber wesentliche Effekte haben wir bereits erzielt durch unser Transform for Growth Programm. Auf der einen Seite wirklich die Kosten herunterzufahren und letztendlich auch strukturelle Anpassungen vorzunehmen. Auch darauf werde ich noch weiter im Weiteren eingehen. Das sehen Sie auf der nächsten Seite. Unser Programm Transform for Growth zielt darauf, dass wir ab 2022 eine jährliche Kosteneinsparung von 100 Millionen Euro erzielen wollen. Wesentliche Schwerpunkte und Handlungsfelder sind hierbei einmal die Optimierung des globalen Produktionsnetzwerkes und damit verbunden auch die Automatisierung und Digitalisierung von Prozessen, das im operativen, aber auch im administrativen Bereich. Wir streben hier eine wirklich konsequente Verschlankung der Organisationsstrukturen an und nutzen dabei unser globales Produktionsnetzwerk, das jetzt auch insbesondere durch unsere China-Aktivitäten entsprechend erweitert wird. Damit verbunden mit diesem Programm ist ein entsprechender Personalabbau, den wir kommuniziert haben. Wir werden weltweit rund 1000 Stellen abbauen in diesem Programm bis 2022. Das Ganze versuchen wir natürlich so sozialverträglich wie möglich zu machen. Es ist uns gelungen, in den ersten 9 Monaten des Jahres 2020 490 Stellen durch Absteuern von Leihkräften sowie natürliche Fluktuation bereits abzubauen. Wir haben jetzt ein Freiwilligenprogramm aufgesetzt, das eine sozialverträgliche Anpassung von weiteren 350 Stellen bewirken soll. Hier sind wir gut unterwegs. Das Programm läuft bereits und läuft auch noch bis Mitte März. Die Gespräche mit den entsprechenden Bereichen und Mitarbeiter laufen hier erfolgreich voran. Im Wesentlichen sind die Restrukturierungsmaßnahmen oder Restrukturierungsaufwendungen, die wir zurückgestellt haben, in Q3 auf das Thema Personalanpassung zurückzuführen. Hier wurden 38 Millionen Euro in Q3 erfasst und als Sondereffekt ausgewiesen. Mit diesem Programm werden wir nachhaltig unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken. Gehen wir eher auf die Umsatzseite, auf der Topline-Seite. Hier ist natürlich der Schwerpunkt unsere China-Strategie, die vom ersten Tag an sehr erfolgreich läuft. Wir haben bei Sany ein bestehendes Werk übernommen, das erfolgreich integriert. Dieses Werk, was bisher 7000 Motoren produziert hat, werden wir in diesem Jahr ausbauen auf 20.000 Motoren, um die hohen Bedarfe von Sany möglichst zu befriedigen. Heute ist die Situation so, dass wir mit der Motorenproduktion den Umsatz eher von Sany begrenzen. Also jeder Motor, den wir hier zusätzlich herstellen können, kann entsprechend gut abgesetzt werden. Wir haben das Werk, was wir mit Benet als Auftragsfertiger geplant haben, soweit fertiggestellt. Der Produktionsstart für die Motoren, Deutz Motoren 2.9 und 6.1 wird planmäßig in 2021 anlaufen. Dann werden wir mit dem Joint Venture weitere Schritte angehen. Wir sind dabei, eine neue Fertigung aufzubauen, weil diese Fertigung erst in 2022 zur Verfügung sein wird, eine Kapazität haben wird für die Zukunft von 200.000 Motoren pro Jahr. Werden wir zwischendurch noch eine Brownfield-Lösung aufbauen. Das heißt, wir werden die Produktionsanlagen, die in das neue Werk gehen, zunächst mal in einer bestehenden Halle von Sany aufbauen, um somit auch bereits im Jahr 2021 die hohen Bedarfe von Sany zu befriedigen. Das gibt uns dann in dem Jahr 2021 nochmal die Möglichkeit, zusätzlich zu dem bestehenden Werk nochmal 20.000 Einheiten zu machen. Und ab 2022 steht dann das neue Werk zur Verfügung. Und wir werden hier im Jahr 2022 bereits 80.000 Motoren produzieren. Wir haben unser Ziel für China entsprechend erhöht auf 800 Millionen Euro Umsatz, den wir bereits in 2022 erreichen werden. Dieser wird nicht ausgewiesen, weil hier die Konsolidierung entsprechend der Ad-Equity-Methode erfolgt. Aber dementsprechend werden die Unternehmensergebnisse entsprechend dem EBIT zufließen. Auf der nächsten Seite sehen Sie nochmal eine Darstellung mit Bildern, wo wir derzeit sind, was der Stand ist. Wir kommunizieren viel über Kennzahlen, aber hier sehen Sie erstmal rechts unten das bestehende Werk Kunshan, das wir übernommen haben mit diesen 7000 Einheiten. Jetzt deutlich ausgebaut wurde von der Kapazität, aber auch von den Qualitätsanforderungen und indem wir jetzt dieses Jahr 20.000 Einheiten machen werden, zukünftig, und damit gehe ich auf die linke Seite, werden wir die Aktivitäten für Sany in Changsha konzentrieren. Der Hintergrund ist darin zu sehen, dass ein großer Bedarf dieser Motoren in LKWs geht, die Sany herstellt, und das LKW-Werk steht in Changsha. Und was Sie hier in den oberen Bildern auf der linken Seite sehen, sind die ersten Produktionseinrichtungen, die wir zunächst mal in den Hallen, in den bestehenden Hallen von Sany aufbauen. Und diese werden dann verlagert in das neue Werk, das dann ab 2022 zur Verfügung stehen wird. Das ist soweit die Sany-Seite. Und rechts oben sehen Sie nochmal unsere Aktivitäten in Tianjin in China, was wir in der Kooperation mit Bene machen, als reiner Auftragsfertiger fungiert dieses Werk, ist produktionsbereit, und wir sind gerade im Hochlauf der Produktion, Qualifizierung der gesamten Anlage, und werden hier in den Seenhochlauf gehen im nächsten Jahr 2021. Ich komme nun zu den Vertriebszahlen. Sie sehen hier die Vertriebszahlen für Q1 bis Q3 2020, und Sie sehen, wenn Sie diese Zahlen anschauen, wie stark uns der Markt zugesetzt hat, vom Auftragseingang ein Rückgang von minus 29%, wo wir hier jetzt bei rund 934 Millionen Euro liegen. Der Absatz ist zurückgegangen um minus 30,3%. Und entsprechend sehen Sie das auch beim Umsatz, der noch weiter zurückgegangen ist auf minus 32,7%. Warum haben sich diese Zahlen so entwickelt? Im Wesentlichen natürlich bedingt durch die Corona-Krise. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Situation gehabt, dass die Baubranche einen relativ langen Zyklus gehabt hat und wir auch bereits Ende 2019 festgestellt haben, dass hier ein entsprechender Rückgang im Markt war. Und wir haben nochmal die Sondereffekte mit den Vorbaumotoren gehabt. Was jetzt aber, sage ich mal, so langsam sich herauswächst, das, was uns wirklich am stärksten belastet, ist hier noch die Corona-Krise. Der Umsatzrückgang ist deswegen stärker, weil es bedingt ist durch Produktmixeffekte. Sie haben hier bei diesen Zahlen natürlich auch die elektrischen Motoren von Torqueedo mit inkludiert, und die haben von der Wertigkeit sind die deutlich geringer, so dass wir hier auf der Umsatzseite noch einen größeren Rückgang haben. Würde man auf der Absatzseite die Torqueedo-Produkte rausrechnen, würde nur die Deutz-Produkte betrachten, dann reden wir hier über einen Rückgang nicht von minus 30,3% wie ausgewiesen, sondern größenordnungsmäßig von minus 40%. Diese Zurückhaltung auf der Kundenseite hat uns schwer getroffen. Der Vorteil ist natürlich, dass es dazu führt, dass die gesamte Flotte von Baumaschinen, Agrarmaschinen entsprechend deutlich älter wird und es in der Zukunft einen entsprechenden Nachholeffekt geben wird. Sehr erfolgreich läuft es auf der Absatzseite mit Torqueedo, insgesamt über 24.000 verkaufte E-Motoren, und damit haben wir das Volumen nahezu verdoppelt. Hier sehen wir ähnliche Trends wie im Freizeitbereich, im Caravan-Bereich, die eher durch die Corona-Krise profitieren. Hier hat es am Anfang des Jahres bei dem ersten Lockdown gewisse Einbußen gegeben. Die sind aber jetzt deutlich aufgeholt worden in den letzten Monaten. Der Auftragsbestand liegt derzeit bei rund einer Viertelmilliarde Euro. Verglichen mit dem Vorjahr sind wir deutlich niedriger. Hier lagen wir im Vorjahr bei 375,2 Millionen Euro. Erfreulich ist, wenn Sie auf die nächste Seite gehen, sehen die Vertriebszahlen Q3 2020 an und vergleichen diese mit dem zweiten Quartal. Hier sehen Sie, dass wir jetzt die Talsohle durchschritten haben. Der Auftragseingang hat sich positiv entwickelt mit einem Plus von 16%. Das Ganze ist noch nicht im Absatz und im Umsatz entsprechend angekommen. Also der Trend geht weiter. Hier haben wir im Absatz eine Erhöhung von knapp 3% und umsatzseitig von plus 10%. Also hier sehen wir auch für das vierte Quartal eine weitere Erholung. Schaut man sich die Umsatzentwicklung in den Regionen an, dann sehen wir eine rückläufige Umsatzentwicklung für die 9 Monate in allen wesentlichen Regionen. Durchschnittlich hatten wir ja einen Rückgang von rund minus 33%. Und wenn Sie hier zunächst mal schauen, Amerika, einen deutlichen Einbruch, ganz schwer getroffen von der Corona-Krise mit minus 50% oder fast 50% Rückgang. Danach folgt Afrika und Mittlerer Osten. In Europa sind wir ungefähr auf dem durchschnittlichen Rückgangsniveau. Deutschland leicht stabiler und Sie sehen, am besten hat hier performt Asien und die Region Pazifik. Leider ist es so, dass unsere Aktivitäten in China erst anlaufen. Sicherlich wäre es so gewesen, wenn unsere Aktivitäten in China früher losgegangen wären oder dass die Corona-Krise später gekommen wäre, dass wir einiges dieser Rückgänge, die wir in Europa und in Amerika gehabt hätten, deutlich hätten kompensieren können durch unsere Aktivitäten in Asien. Aber derzeit sind sie noch zu klein, um dort entsprechend gegenzuwirken, gegen diesen Rückgang, den wir in Europa und Amerika gehabt haben. Schauen wir uns die Umsatzentwicklung nach den Anwendungsbereichen an, dann sehen Sie, dass wir insbesondere in dem Bereich Material Handling einen dramatischen Rückgang haben von minus 60%. Material Handling sind im Wesentlichen Arbeitsbühnen. Das ist ein Geschäft, was im Wesentlichen auch in den USA läuft. Hier sind die Endkunden normalerweise Vermietgesellschaften. Diese Vermietgesellschaften, denen ihr eigenes Geschäft läuft noch relativ gut, aber durch die Krise haben sie im Prinzip, sage ich mal, jegliche Neubeschaffung gestoppt. Und die Vermietgesellschaften, die reagieren immer hier sehr, sehr extrem. Deswegen haben wir hier einen dramatischen Rückgang. Auch in der Landtechnik einen deutlichen Rückgang, kommt im Wesentlichen auch durch die Kundenstruktur. Wir haben einige Kunden, die in Regionen sind, die von der Corona-Krise extrem betroffen sind. Deswegen auch hier entsprechend ein Rückgang. Baumaschinen minus 29%. Was stabiler ist, sind die stationären Anlagen. Und was sehr erfreulich ist, dass wir durch unsere Aktivitäten im Service den Service sehr stabil halten konnten. Hier nur ein Rückgang um minus 3,3%. Soweit im Überblick und die Marktlage. Und ich werde jetzt nun weitergeben an meinen Kollegen Andreas Strecker für die Finanzkennzahlen im Detail.
Ja, guten Morgen zusammen. Andreas Strecker, CFO. Vom Ergebnis ist es so, dass wir im dritten Quartal 2020 den Verlust mehr als halbiert haben auf minus 15,7 Millionen Euro vor Sondereffekten, entspricht einem Umsatzrendite von -5%. Für die ersten 9 Monate stehen wir bei -65,6 Millionen Euro, einem Umsatzrendite von -7,1%. Das ist vor allen Dingen getrieben durch das reduzierte Umsatzvolumen infolge der Corona-Krise und natürlich damit negative Skaleneffekte. Wir hatten Fortführungsvereinbarungen mit insolventen Zulieferern. Das hat uns rund 10 Millionen Euro gekostet. Dafür konnten wir allerdings dann die Produktion auch entsprechend sicherstellen. Wir hatten nachfragebedingte Wertkorrekturen auf Entwicklungsprojekte in Höhe von rund 5 Millionen Euro. Positiv, wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Kosten zu senken. Wir haben Kurzarbeit in Anspruch genommen. Der Vorstand hat auf die einjährige variable Vergütung für 2020 verzichtet. Und die leitenden Angestellten haben ebenfalls auf einen Großteil der variablen Vergütung für 2020 verzichtet. Die Restrukturierungsaufwendungen für Maßnahmen in Transform for Growth liegen bei rund 37,8 Millionen Euro und werden im Q3 als Sondereffekt erfasst. Das Konzernergebnis natürlich einhergehend mit der negativen EBIT-Entwicklung liegt bei -104,5 Millionen Euro. Vor Sondereffekten sind das 68,3 Millionen negativ. Wenn man die Segmente sich anschaut, ist Compact Engines sehr, sehr deutlich betroffen mit einem Absatzrückgang von 42,2%, der Umsatz -38,1% und das Ergebnis hat sich aufgrund der fehlenden Produktionsmengen und auch der Fortführungsvereinbarung deutlich verschlechtert auf -67,6 Millionen Euro. Das entspricht einer Umsatzrendite von 10,1% negativ vor Sondereffekten. Der Bereich Customized Solution war vom Auftragseingang noch ganz in Ordnung mit -9,7%. Aber auch hier der Absatz in Stück mit -32,1%, auch geprägt durch Vorbaumotoren. Der Umsatz dann bei -18,3%. Hier können Sie sehen, durch Mix-Themen war der Umsatz pro Stück höher als der Absatz. Die EBIT-Entwicklung immer noch im positiven Bereich mit 10,9 Millionen Euro. Das entspricht einer EBIT-Rendite vor Sondereffekten von 4,8%. Das Segment Sonstige umfasst unter anderem Torqedo und Futavis. Hier haben wir eine gute Entwicklung im Auftragseingang mit +8,6%. Der Absatz hat sich sehr erfreulich entwickelt, auch weil Torqedo mit einem neuen Produkt, den sogenannten Trolling-Motoren, sehr erfolgreich war und ist. Der Umsatz mit +35,5% auch sehr gut. Den Verlust haben wir deutlich reduziert im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr -8,9 Millionen Euro. Wenn wir F&E-Ausgaben und Investitionen anschauen, dann sehen wir hier, dass beide Werte rückläufig sind. Hier bei den F&E-Ausgaben gibt es natürlich schon Anpassungen in den Ausgaben. Allerdings ist der Wert immer noch sehr, sehr gesund. Wir entwickeln weiter in Zukunftsprodukte und haben da nicht nachgelassen. Bei den Investitionen einen Rückgang von -7,9% auf 55,8 Millionen Euro. Davon entfallen 17,4 Millionen auf Zugänge aus Leasingverträgen. Vom Operating Cashflow und Working Capital ist es so, dass wir in den ersten 9 Monaten mit -19,4 Millionen auf der Negativseite sind. Allerdings im dritten Quartal haben wir hier positive Werte auszuweisen. Wir sehen auch im Working Capital, dass wir, sag mal, deutlich reduziert haben, von 328 Millionen auf 279 Millionen Euro, haben dort große Anstrengungen gemacht, die Bestände zu reduzieren. Wenn man sich den Free Cashflow anschaut, mit minus 78,8 Millionen Euro und natürlich getrieben durch die negative Entwicklung des Ergebnisses. Wenn man die Nettofinanzposition anschaut, mit minus 111,6 Millionen Euro, das sind natürlich auch Leasingverbindlichkeiten nach IFRS 16 enthalten. Ohne diese Leasingverbindlichkeiten würde die Nettofinanzposition bei minus 64,7 Millionen Euro liegen. Die Eigenkapitalquote ist immer noch sehr hoch mit 45,7%. Von den Kreditlinien haben wir in diesem Jahr nochmal erhöht um 150 Millionen Euro. Wir haben 310 Millionen Euro zur Verfügung. Die Laufzeiten sind noch mehrere Jahre. Insofern ist auf der Finanzierungsseite kein Problem erkennbar. Auch hier von den Leasingverbindlichkeiten halten die sich in Grenzen. Insofern ist für Liquidität ausreichend gesorgt. Ich würde dann für den Ausblick an Frank Hiller weiterleiten.
Ja, wir sind soweit durch mit unserer Präsentation und stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir starten nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tasten Stern gefolgt von 1 auf Ihrem tonfähigen Telefon. Möchten Sie Ihre Frage zurückziehen, drücken Sie bitte die Tasten Stern gefolgt von 2 auf Ihrem Telefon. Für Fragen drücken Sie bitte jetzt Stern gefolgt von 1. Einen Moment für die erste Frage, bitte. Die erste Frage stellt Hendrik Geisler von Köhne Stadtanzeige. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Guten Morgen zusammen. Ich habe 4 Fragen. Zum einen zur Kurzarbeit. Wie viele Angestellte sind es da noch? Und ist der Betrieb noch in, also wird in Köln noch eine Schicht gefahren? Die zweite Frage ist, können Sie ein bisschen genauer werden, wo Jobs gestrichen werden, was Standorte angeht und ob es die Produktion auch betrifft oder nur die Verwaltung? Die dritte Frage betrifft die Markterholung, von der Sie gesagt haben, es wird dauern, bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht wird. Können Sie da eine Prognose machen? Und die vierte Frage, da geht es auch um eine Prognose, können Sie jetzt ein bisschen was sagen, wie es im Gesamtjahr aussehen wird?
Gut, Herr Geisler, ich würde mal vielleicht anfangen und mehr mit den letzten Fragen, mit der Markterholung. Inwieweit wir das Vorkrisenniveau jetzt erreichen und wann wir das erreichen, das ist heute schwierig zu sagen. Aber dass wir, so wie wir im Prinzip, sage ich mal, von der Krise getroffen wurden, Anfang des Jahres, dass wir jetzt entsprechend so wieder nach oben fahren, das sehen wir einfach nicht. Also ich sage mal, die Erfolge, die wir jetzt erzielt haben im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten Quartal, sind wesentliche Erfolge, die kommen aus stringentem Kostenmanagement. Das hilft uns natürlich auch, dass die Umsätze wieder nach oben gehen. Aber es geht deutlich langsamer nach oben, als es nach unten gegangen ist. Und es wird jetzt abzuwarten sein, wie die weitere Entwicklung ist. Das ganze Thema Lockdown, wird es so eine Situation, die wir jetzt haben, die sicherlich recht verträglich ist, auch für Unternehmen, werden wir die nochmal haben. Wir haben auch zahlreiche Mitarbeiter, die wir nach Hause schicken in Quarantäne, um entsprechende Maßnahmen hier zur Sicherheit umzusetzen. Das führt natürlich, dass wir eine relativ hohe Krankenquote haben. Und das Ganze wird man jetzt natürlich sehen müssen, wie geht's voran, wie geht das Thema, die Erfolge, was auch gestern berichtet wurde bezüglich Impfstoff und so weiter. Aber wir hatten uns eigentlich, sage ich mal, eine schnellere Erholung erwartet. Und da das in der Art und Weise vom marktseitig so nicht zu sehen ist, haben wir konsequenter halt nochmal bei der Kostenseite gearbeitet. Das war soweit zum Thema Markterholung. Dann hatten Sie eine Frage Ausblick. Ja, der Ausblick ist, dass es Q4 besser wird als das Q3. Da sind wir fest davon überzeugt. Wir hatten auch jetzt im letzten Monat im Q3, der September, muss man sagen, war der beste Monat in diesem Jahr, war auch positiv und wir sind dort wirklich zuversichtlich, dass wir hier jetzt nochmal ein Q4 hinlegen, was sicherlich das beste Quartal in diesem Jahr sein wird. Weitere Prognosen, also jetzt wirklich Umsatz und EBIT für das Gesamtjahr, trauen wir uns derzeit nicht zu, weil wir halt auch nicht wissen, welche Einschränkungen wir nochmal zu erwarten haben auf der Produktionsseite, was kundenseitig nochmal reinkommt. Auch irgendwelche Themen, Impairments, Sondereffekte, das ist noch nicht ganz zu greifen. Deswegen ist unsere Prognose und Aussicht, dass Q4 besser wird, nochmal besser wird und eine Verbesserung zu Q3 ist. Zum Thema Kurzarbeit würde ich an meinen Kollegen übergeben, Herr Strecker.
Also wir rechnen immer in Kurzarbeit Äquivalenten, weil Leute auch teilweise tageweise in Kurzarbeit sind. In diesen Äquivalenten sind aktuell rund 150 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Wir hatten natürlich im April dann absoluten Höhepunkt, da waren das dann um die 700, dann war auch fabrikstellenweise geschlossen. Insofern, es gibt noch Kurzarbeit, aber weniger als in der Vergangenheit, weil einfach auch wieder mehr zu tun ist. Sie hatten dann auch gefragt, Transform for Growth, ob auch Einsparungen im direkten Bereich vorgesehen sind. Sind vorgesehen. Wir werden weiter rationalisieren, automatisieren, auch in der Produktion. Und insofern betrifft die Einsparung den direkten Bereich, aber auch Angestellte.
Die nächste Frage kommt von Antje Kulrich von Börsenzeitung. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, guten Morgen. Ich würde gerne einmal wissen, wie das mit den Rückstellungen für das Transformationsprogramm im Q4 aussehen wird und ob Sie die alle nötigen Rückstellungen dafür in 2020 abarbeiten oder ob dann auch noch etwas in 2021 folgt. Dann können Sie schon absehen, ob Deutz unterm Strich 2021 wieder schwarze Zahlen schaffen wird. Und dann hätte ich noch eine etwas längerfristige Frage mit einem längerfristigen Ausblick. Wie sieht das in Ihren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten aus? Hela, Sie hatten vorhin gesagt, dass die derzeitige Zurückhaltung bei Landmaschinen und Material Handling und so weiter sich irgendwann in einer höheren Nachfrage auswirken wird. Sind Sie sicher, dass das dann auch bei Deutz landen wird, also diese Nachbestellung, oder müssten Sie nicht eventuell etwas noch mehr tun, oder stellen Sie sich da die Frage, ob man nicht etwas mehr tun müsste in Richtung alternative Anträge, also nicht diese Motoren?
Ja, okay, Frau Kulrich, ich fange mal an. Rückstellung. Wir erwarten in Q4 für das Transform for Growth keine weiteren Rückstellungen. Das ist eigentlich alles jetzt, haben wir hier in Q3 entsprechend reingepackt. Dann, wie wird es 2021 aussehen? Werden wir dort wieder schwarze Zahlen schreiben? Das ist natürlich Das ist natürlich unsere Bestrebung. Wir sind gerade dabei, die Planung zu machen für das Jahr 2021, auch für die entsprechende Mittelfristplanung. Und wir sind natürlich zuversichtlich, dass die Maßnahmen, die wir jetzt entsprechend eingeleitet haben und die Marktentwicklung das entsprechend wieder hergeben werden. Dann einerseits gingen Sie auf das Thema ein, dass es gewisse Nachholeffekte geben wird für Beschaffung, die derzeit nicht stattfinden. Ja, da gehen wir davon aus, dass weil der Fuhrpark ja entsprechend durch diese geringere Absatzmengen, der Fuhrpark wird entsprechend älter bei Baumaschinen und bei Agrarmaschinen. Und dementsprechend, wenn das Umfeld wieder positiver ist, dann werden auch die Bauunternehmer und im Agrarbereich wird es wieder Investitionen, mehr Zuversicht geben. Da denken wir, dass es einen entsprechenden Nachholeffekt geben wird. Und da werden wir natürlich entsprechend profitieren, weil Sie können dort in diesem Geschäft eigentlich, ich sage mal, die Pferde nicht wirklich wechseln. Wenn Sie dort eingedesignt sind für bestimmte Maschinen, dann werden Sie das Geschäft auch in der Zukunft machen. Und dann sagten Sie nochmal alternative Antriebe. Alternative Antriebe, da haben wir extrem viel investiert. Wir haben ja das ganze Thema Elektrifizierungsstrategie vor 3 Jahren begonnen. Auch damals Ausgangspunkt für die Akquisition von Torqeedo, haben hier, Produkte im Hybridbereich voll elektrisch hergestellt, sind intensiv mit unseren Kunden dran. Das ganze Thema hat eine hohe Brisanz und auch eine hohe Relevanz für die Zukunft. Deswegen sind wir da reingegangen. Derzeit ist es natürlich so, dass auch unsere Kunden entsprechend auf die Kosten schauen und eher neue Technologien, Elektrifizierung und so weiter an dem Thema natürlich festhalten, aber es eher zu entsprechenden Verschiebungen kommt. Von der Seite her halten wir an dem Thema fest und hier sind wir extrem gut aufgestellt. Ich glaube auch, dass wir im Marktumfeld dort relativ gesehen am meisten machen in dem Bereich Elektrifizierung. Und weiteres Thema, was für uns relevant ist, ist das Thema Wasserstoff, wo wir auch kräftig investieren, hier in die Möglichkeit, Wasserstoff im Verbrennungsmotor zu nutzen. Das sind Themenstellungen, die wir trotz Krise konsequent weiterverfolgen, wo wir konsequent auch weiter rein investieren und die solide Bilanz des Unternehmens macht es auch möglich, dass wir hier jetzt nicht an diesen Zukunftsthemen sparen müssen. Ja.
Mhm. Darf ich eine Nachfrage stellen?
Ja.
Beim Thema, also bei den E-Motoren wissen wir ja, dass Sie damit Torqeedo zumindest für Boote eben schon auch Produkte am Markt haben. Wie sieht das denn mit Brennstoffzellen aus Wasserstoffbasis? Wie weit ist man da oder sind Sie da, gibt es da Prototypen? Ist das noch, also wie weit ist das in der Entwicklung?
Also Brennstoffzelle wäre ja dann eher ein Ersatz, sage ich mal, für die Batterie und das würden wir dann in unser elektrisches System entsprechend einbinden, würden das als Zukaufkomponente sehen und sind hier auch in Gesprächen mit Herstellern von Brennstoffzellen über entsprechende Kooperationen. Da, wo wir wirklich mit eigener Wertschöpfung reingehen im Bereich Wasserstoff, ist den Wasserstoff für die Verbrennung einzusetzen als Verbrennungsmotor. Auch hier erreichen Sie im Prinzip, sage ich mal, einen emissionsfreien Motor. Da laufen einige Projekte, Forschungsprojekte mit entsprechenden Kunden und auch Herstellern von Wasserstoff, Infrastrukturherstellern und so weiter.
Aber das ist noch relativ weit von der Marktreife entfernt.
Ja, generell ist natürlich das Wasserstoffthema schon eher, sage ich mal, zukunftsgerichtet. Da denken wir schon, dass es nochmal 3-5 Jahre dauert, bis man hier wirklich in Serienanwendung gehen kann.
Mhm. Okay, danke.
Sofern es weitere Fragen gibt, bitte Sie, die Tasten Stern und 1 auf Ihrem Telefon zu betätigen. Es liegen keine weiteren Fragen mehr vor. Ich übergebe jetzt das Wort an Leslie Ilken.
Ja, dann bedanken wir uns an dieser Stelle für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse an der DEUTZ und stehen natürlich wie immer auch nach diesem Call im PR-Team jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen noch eine erfolgreiche Woche und auf bald.